Deutschlandfunk Nova 100.
Storytelling in Deutschlandfunk Nova. Und in unserer ersten Geschichte lernen wir heute Andrea kennen. Sie ist 53 Jahre alt. Andrea hat Diabetes Typ 1. Und ja, Diabetes haben viele Menschen. Ich glaube, ich kenne allein 4 Menschen mit Typ 1 Diabetes. Und die, die ich kenne, kommen gut damit klar. Die haben eine Insulinpumpe und so weiter und so fort. Aber auch wenn Diabetes heutzutage meistens gut zu behandeln ist, ist die Gefahr von Folgeerkrankungen für Betroffene immer da. Und deswegen müssen wir vielleicht auch nochmal erklären, was Diabetes eigentlich ist. Diabetes ist nämlich eine Autoimmunkrankheit, bei der greift der Körper die lange Hanschen Inseln an. Das sind Zellen in der Bauchspeicheldrüse, die Insulin produzieren. Insulin wiederum ist ein Hormon, das dafür sorgt, dass Glucose, also Zucker, auch dahin kommt, wo es im Körper gebraucht wird. Also in die Muskeln zum Beispiel, ins Gehirn und. Wenn es also kein Insulin gibt, dann geht der Zucker nicht mehr in die Zellen und der Blutzuckerspiegel der Menschen steigt. Und das kann richtig gefährlich werden, weil der Körper, der will den überschüssigen Zucker irgendwie loswerden, will ihn ausscheiden und versucht das über die Nieren und den Urin. Das war auch bei Andrea so. Sie war 11, als sie plötzlich ganz extrem viel Wasser trinken musste.
Ich hatte sehr deutliche Anzeichen, und zwar Durst. Durst. Und zwar über einen Zeitraum von ungefähr 3 Wochen. Also da schafft man so am Tag mühelos 6 bis 10 Liter an Flüssigkeit. Dementsprechend oft musst du auch natürlich zur Toilette, auch nachts. Man wacht davon auf, ist also extrem.
Keine Frage, ihre Eltern haben Andrea sofort zum Arzt mitgenommen. Das war 1975 und dieser Arzt hat bei den Symptomen sofort Diabetes mellitus Typ 1 diagnostiziert.
Ich kam direkt mit 11 Jahren in eine sogenannte Diabetesklinik. Da versuchen dann die Ärzte einen einzustellen, wie man das nennt. Also gucken, wie viel Insulin morgens und abends, ja, und wie viel Brot isst man morgens und abends und wie viel Kartoffeln mittags.
Ja, und nicht nur das. Die 11-jährige Andrea wurde dann auch bei diesen Ärzten über mögliche Komplikationen, über Folgeerkrankungen aufgeklärt.
Dazu gehörte ein Schulungsprogramm, das bestand dann in einem Vortrag, der einmal wöchentlich ablief, und da wurde man dann aufgeklärt. Und dazu gehört unter anderem die Erblindung. Nur war das mit 11 Jahren für mich so, dass ich gedacht habe, naja gut, wenn ich dann vielleicht irgendwann mit 50 erblinde, das war im Alter von 11 so weit weg, dass es mich gar nicht so belastet hat.
Andrea lernt also mit 11 Jahren, dass ab und an bei Diabetikern es auch zur Erblindung kommen kann, zu Nierenproblemen, zu Nervenschäden, Herz-Kreislauf-Krankheiten und. Seitdem sind mehr als 40 Jahre vergangen. Pia Volk hat Andrea Liesemer getroffen, eine Frau, die nicht aufgibt.
Also im Moment beispielsweise bin ich nicht geblendet, weil das Licht hier von hinten kommt. Dein Gesicht ist etwas angeleuchtet und irgendwas im oberen Drittel des Gesichtes glänzt einen Tacken. Deshalb schließe ich auf eine Brille.
Richtig.
Also jetzt in deinem Gesicht beispielsweise unmöglich, deine Augenbraue zu sehen für mich.
Obwohl wir nur 50 Zentimeter voneinander entfernt sitzen.
Ja, genau.
Das ist Andrea. Ich treffe sie in ihrer Wohnung in München. Die Wohnung ist super schön, ganz hell eingerichtet. Als ich komme, da frühstückt Andrea gerade. Zu dem Frühstück gehören Kaffeebrötchen und eine große Ladung Tabletten. Andrea, die ist eine große, schlanke Frau, die trägt Bleistiftrock. Die hat Stiefel an, die gehen ihr bis über die Knie. Ihre langen braunen Haare, die fallen ihr über die Schulter. Das Einzige, was an ihr anders ist, das sind ihre Augen. Die sind ganz hellblau und so ein bisschen trüb.
Das mit dem Auge, da war ich schon erstmal geschockt. Das war eine Art Gefühl von Untergehen. Und dieses Untergehen hat mich dazu veranlasst, anfangen zu strampeln. Das ist, glaube ich, also eine Art reflexartige Bewegung gewesen.
Andrea erzählt da von einem Moment 1993, da ist sie 29 Jahre alt. Sie studiert Medizin, sie hat gerade ihr erstes und ihr zweites Staatsexamen hinter sich und sie will Nierenspezialistin werden. Der Berufswunsch hat so ein bisschen mit ihren eigenen Arztbesuchen zu tun. Als Diabetikerin muss man ständig zum Arzt, man muss seinen Blutzucker messen lassen, muss den Blutdruck messen lassen, man muss die Niere testen lassen. Und bei den vielen Besuchen hat sie festgestellt, sie hat keine Lust, eine Ärztin zu werden, die Akutpatienten behandelt. Das sind Leute, die 1-2 Mal im Jahr oder in ihrem Leben in eine Praxis kommen und sich untersuchen lassen und dann wieder verschwinden. Andrea, die will eine Ärztin werden, die Menschen über einen langen Zeitraum begleitet. Und das macht man zum Beispiel als Nierenspezialistin. Auf dem Weg dahin muss sie noch ihre letzte Prüfung machen. Andrea ist schon im praktischen Jahr, das macht man auf verschiedenen Stationen. Die ist gerade auf der inneren Medizin. Und dann wird sie krank. Sie denkt sich erstmal nichts dabei, sie hat einfach nur einen hartnäckigen Husten, der nicht weggehen will. Dass der nicht so harmlos ist, wird nur zufällig festgestellt, weil Andrea verhebt sich und dann lässt sie sich röntgen. Und auf dem Röntgenbild ist dann plötzlich so ein schwarzer Fleck auf der Lunge. Und die Diagnose ist Lungenentzündung. Dagegen bekommt Andrea Medikamente, Antibiotika. Die Antibiotika verträgt sie nicht, sie erbricht sich. Und deshalb wird sie eingewiesen, damit sie an einen Tropf kommt. Und dann kriegt sie auch noch eine Lungenspiegelung. Sie ist also länger im Krankenhaus. Da wacht sie eines Morgens auf und stellt fest, scheiße, ich sehe nicht mehr richtig. Es ist alles irgendwie verschwommen und trüb. Sie hat ein Buch auf dem Nachttisch liegen, weil sie eigentlich für ihre Prüfungen lernen will. Sie greift nach dem Buch, schlägt es auf und merkt so, Mist, ich kann die Buchstaben nicht mehr richtig erkennen. Kurze Zeit später kommen die Ärzte und die Schwestern zur Visite und Andrea nimmt sie wahr als weiße Gestalten und sie kann so die Gesichter ausmachen, aber sie kann in den Gesichtern keine Augen mehr sehen.
Das war Panik. Also ich hätte das damals nicht so benannt, aber das passt schon, der Ausdruck. Die Frau, die mich trainiert hat, mit dem Stock umzugehen, die war eine super Ansprechpartnerin. Die konnte ich ganz viel fragen. Die konnte ich immer fragen, gibt es Blinde, die ganz alleine wohnen, war eine ganz wichtige Frage. Dann hat sie gesagt, ja. Dann habe ich sie gefragt, kann ich mich blind auch schminken? Sie hat gesagt, ja.
Wie macht man das?
Na, du machst es halt, indem du keine Pinsel und Bürstchen und was weiß ich benutzt, sondern eben alles mit den Händen. Ja, und dann versuchst gleichmäßig mit gleichmäßigem Druck, also dass du direkt fühlst. Ich mache es ehrlich gesagt selten, aber es geht. Und die dritte Frage war, wie ich mir eine Zigarette anzünde. Das hat sie mir dann auch erklärt. Und dann dachte ich, okay, das Leben geht weiter.
Also wenn ich mir vorstelle, ich wäre eines Morgens aufgewacht und ich könnte nicht mehr lesen, dann wäre ich, glaube ich, erstmal total verzweifelt und depressiv geworden. Aber Andrea ist nicht so. Die will nicht, dass die Erblindung und die Diabetes ihr Dasein bestimmen. Die will nicht aufgeben und die besinnt sich auf das, was ihr wichtig ist. Und das sieht man an den Fragen, die sie stellt. Sie will unabhängig sein, sie will Frau sein und sie will ihr Leben genießen. Und deshalb tut sie das, was für sie am naheliegendsten ist. Sie macht nämlich einfach weiter wie zuvor. Also zumindest soweit es möglich ist.
Nach der ersten Übungsstunde mit einer sogenannten Mobilitätstrainerin habe ich gedacht, okay, jetzt versuchst du es allein, gehst raus, versuchst den Weg zum Plattenladen deines Freundes zu finden und habe mich auf den Weg gemacht. Und das Restsehen hat schon noch gereicht, um zu merken, dass die Menschen ganz kurz vor mir, deren Schatten ich schon noch so erkennen konnte, so erschrocken zur Seite gesprungen sind. Das war mir sehr, sehr unangenehm und ich habe mich irgendwie geschämt. Das war mir peinlich und bin dann sofort zurück in meine Wohnung und habe mir da aber überlegt, was machst du jetzt? Weil ich hatte das Gefühl, wenn ich das jetzt so stehen lasse, dann bedeutet mein Leben, ich gehe nicht mehr raus, ich sitze in der Ecke und verschimmel. Und dann habe ich so eine Art Vorwärtsstrategie gewählt, die darin bestand, mir das kürzeste Kleid aus dem Schrank zu suchen, das ich habe, orange Schuhe anzuziehen, knallrotes Tuch in Haar, große Ohrringe und Sonnenbrille. So nach dem Motto, wenn sie schon alle glotzen, dann sollen sie auch was davon haben. Ist mir auch klar, dass das übertrieben war. Aber damals hat mir das geholfen, so nach dem Motto, wenn du das schaffst in dem Aufzug, wo dich garantiert dann wirklich alles anglotzt, bis zu diesem Plattenladen zu kommen, dann hast du es geschafft, dann schaffst du es auch in Zukunft. Und ich bin da angekommen.
Andrea, die beginnt alles neu zu lernen. Sie lernt, wie sie die Zahnpasta auf die Zahnbürste bekommt, wie sie Kaffee kocht, wie sie den Käse im Kühlschrank findet. Und sie ist dabei super geduldig, weil sie sagt, Wut führt zu überhaupt gar nichts. Sie fragt sich immer, wie geht das? Irgendwie muss es doch gehen. Aber leider gibt es Sachen, die gehen eben nicht mehr so. Weil Andrea, die war ja damals Anfang 20, die war eine super attraktive Frau. Die hat ihr Studium eigentlich nicht so straight durchgezogen, weil sie hatte bessere Sachen zu tun, als in der Uni zu sitzen und zu lernen. Sie hat gesagt, die Sommer waren viel zu schön und das Freibad viel zu verlockend. Die ist super gerne tanzen gegangen, die hat geflirtet, die hat Menschen kennengelernt. Und all das fällt jetzt weg, weil Flirten funktioniert über Blickkontakt und den kann sie einfach nicht mehr herstellen. Und deshalb wird sie als Frau ganz anders wahrgenommen.
Mein damaliger Freund hat das sehr schön ausgedrückt. Der hat gesagt, früher haben dir die Kerle hinterher geschaut, jetzt guckt dir alles hinterher, auch die Omi mit Dackel. Das ist ein ganz anderes Selbstbild.
Aber Andrea, die will sich auf gar keinen Fall unterkriegen lassen. Die hat auch überhaupt keine Lust, Energie an Sachen zu verschwenden, die sie sowieso nicht ändern kann. Die besinnt sich auf das, was ihr wirklich, wirklich wichtig ist und dann handelt sie danach. Man könnte sagen, sie hat ein inoffizielles Motto und das heißt, man lebt nur einmal und man muss niemandem gerecht werden außer sich selbst. Und genau das glaubt sie, weil vor Jahren mal ein guter Freund von ihr verunglückt ist.
Es gab diesen Freund von mir, das war mein Freund, da war ich 18 Jahre alt, der einen sehr, sehr schweren Autounfall hatte und ein schweres Schädelhirntrauma, von dem er sich nie wieder erholt hat. Das war ein sehr lebensbejahender, spontaner, junger Mann. Und da habe ich gesehen, wie jäh und abrupt so ein junges Leben auch völlig aus der Bahn geworfen wird. Mhm. Und es war natürlich ein sehr trauriges Ereignis, aber eins, das am Ende, was mich betrifft, zumindest auch zu so einer Lebensbejahung geführt hat. Also, dass man ein Leben eben lebt mit allem Drum und Dran, so gut es geht, gerade weil.
Für Andrea zeigt die Geschichte, dass das Leben ziemlich, ziemlich schnell enden kann und vom Zufall bestimmt ist. Und das ist was, woran sie sich innerhalb von ihrer Lebensgeschichte immer wieder dran erinnern wird, weil das gibt ihr Kraft, sich auf das zu fokussieren, was ihr wirklich wichtig ist und die anderen Sachen links liegen zu lassen. Wirklich wichtig ist Andrea damals, also als sie erblindet, ihr Studium. Vorher war sie nicht sonderlich ehrgeizig, aber sie hat einfach den Wunsch, anderen Menschen zu helfen und sie will ihr Studium auf jeden Fall beenden und findet heraus, dass es tatsächlich blinde Ärzte in Deutschland gibt. Damals waren es nur 3, aber sie beschließt für sich, ich werde die 4.
Ich hatte damals Kontakt aufgenommen mit einer bestimmten Stelle für blinde und sehbehinderte Menschen. Die haben mir ein sogenanntes Bildschirmlesegerät zur Verfügung gestellt. Da hast du einen Bildschirm wie für den Computer. Und statt einer Maus hast du eine Handkamera, mit der kannst du über die Buchzeilen scrollen und dann erscheinen Buchstaben ganz, ganz groß auf dem Bildschirm. Das Ding hatte ich dann gerade eine Woche. Dann hat sich das Sehen noch mal so stark verschlechtert, dass das sehr mühselig wurde, auch mit diesem Bildschirmlesegerät zu lesen. Dann habe ich mir die Sachen damals noch auf Kassetten gesprochen.
Wie viele Stunden Kassetten hattest du?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich dann meistens nach 2-3 Stunden entziffern, aussprechend völlig erschöpft war, Kopfschmerzen hatte und mich dann ins Bett gelegt habe und diese Kassetten immer wieder gehört habe. Oft bin ich dabei vor Erschöpfung auch eingeschlafen, aber Gott sei Dank ist so viel hängen geblieben davon, dass ich das Examen bestanden habe.
Großartig.
Naja.
Wie naja? Das ist eine großartige Leistung, Punkt.
Im Nachhinein frage ich mich auch, wie ich das geschafft habe. Während ich dabei war, habe ich die Anstrengung, außer diese Leseanstrengung, gar nicht gemerkt.
Andrea, die ist fast blind, die schafft ihr Examen. Aber Nierenspezialistin, das kann sie leider nicht mehr werden, weil da muss man zu viel mit den Augen arbeiten.
Eine Nische gibt es für Sehbehinderte und blinde Ärzte, das ist die Psychiatrie. Ganz einfach, weil wir da sehr viel mehr mit den Ohren als mit den Augen machen.
Eigentlich kann es jetzt losgehen für Andrea, die muss sich nur noch einen Job als Assistenzärztin besorgen. Aber leider ist dieses Augenproblem nicht das Einzige, was mit ihrer Lungenentzündung aufgetreten ist.
Tatsächlich bin ich nicht nur mit diesem schlechten Sehen eines Morgens aufgewacht, sondern auch mit dicken Füßen. Was bedeutete, dass ich Wasser eingelagert hatte. Was dann wiederum daran lag, dass die Niere sich so verschlechtert hat. Die hat es nicht mehr geschafft, das Wasser, das ich trinke, genügend auszuscheiden. Ja, und auf die Art kommt es dann zur Wassereinlagerung. Das heißt, ich war dann gleich mit 2 Spätfolgen des Diabetes auf einmal konfrontiert.
Also Nierenprobleme, die treten nicht einfach so von heute auf morgen auf, das muss man vielleicht wissen. Die kommen langsam und bei Andrea hat man schon mit Anfang 20 ungefähr Eiweiß im Urin festgestellt, der gehört da überhaupt nicht hin und es zeigt, dass die Niere nicht mehr so funktioniert, wie sie funktionieren sollte. Andrea muss seitdem Medikamente gegen den Bluthochdruck nehmen, die wiederum sind nicht besonders gut für die Nieren und das ist ein relativ auswegsloser Kreislauf, in dem man sich dann befindet. Würden Andreas Nieren aber ganz versagen, da müsste sie zur Dialyse. Und Dialyse heißt, dass man 3 bis 4 Mal die Woche sich an Maschinen hängt für Stunden, damit die einem das Blut manuell reinigen. Das ist das Einzige, vor dem Andrea schon immer wirklich Angst gehabt hat. Deshalb hat sie, als sie Anfang 20 war und ihre Nieren schlechter geworden sind, angefangen, sich zu informieren. Das war für Andrea einfacher als für andere, weil sie ja Medizin studiert hat. Die hat dann angefangen, Praktika auf der Dialysestation zu machen und in der Transplantationschirurgie. Und auf diesen Stationen hat sie Menschen kennengelernt, die bei ihr echt bleibende Eindrücke hinterlassen haben.
Darunter gab es eine Frau, die hat noch ein Jahr nach Dialyse es nicht fertiggebracht, ohne Mundschutz sich in die Öffentlichkeit zu begeben aus Angst vor Infektionen, die berechtigt war, aber trotzdem war ein Jahr lang Mundschutz, zumindest in meinen Augen, doch deutlich übertrieben. Und es gab auch eine Frau, die hat sich so gefreut über ihre Transplantate, dass sie gleich erstmal nach Afrika musste und dort über dem Dschungel Fallschirm springen. Die hat ihre Organe auch sehr schnell verloren aufgrund einer Infektion. Und es gab eine Dame, die sehr ausgeglichen war, sehr ruhig, positiv, optimistisch gestimmt und die hat mich sehr beeindruckt.
Andrea weiß, dass sie dringend eine Transplantation braucht, sonst wird ihr Leben nicht mehr lebenswert sein. Deshalb meldet sie sich an, sie braucht eine neue Niere und eine neue Bauchspeicheldrüse, damit ihr Körper auch wieder Insulin produziert. Andrea weiß, dass die durchschnittliche Wartezeit für eine Niere 4 bis 6 Jahre ist, aber dadurch, dass sie so schnell erblindet ist, ist sie auf der Warteliste nach oben gerutscht und nach nur einem Jahr kriegt sie den Anruf, dass Organe für sie gefunden wurden. Und sie nimmt die Tasche, die gepackt vor der Tür stand und fährt ins Krankenhaus und liegt kurze Zeit später auf dem OP-Tisch. Und diese OP, die kennt sie noch aus ihrem Studium.
Das ist ein tolles Erlebnis, wenn du siehst, wie eine Niere verpflanzt wird. Also dann wird eine Arterie schon mal angenäht an die andere des Empfängers, ja, und dann eben auch der Harnleiter und so weiter. Und dann wird ganz zum Schluss wird die Klemme vom Blutzufluss gelöst und dann macht das sozusagen so puck, puck, puck. Mit einem Mal ist diese Niere, die wird größer, die wird ganz rosig und dann tropft schon der erste Urin aus. Und das ist ein unheimlich schöner Moment.
Nach der Transplantation muss Andrea noch jede Menge Medikamente nehmen, damit die Organe nicht abgestoßen werden. Das klappt aber super und ihr geht sehr schnell besser.
Ja, das hat auch kein Jahr gedauert, bis ich angefangen habe zu arbeiten in einer psychiatrischen Klinik. Das war noch mal eine neue Herausforderung. Es war sehr spannend. Ich hatte das Gefühl, ich darf mir keinen Fehler erlauben. Die Fehler sind menschlich, die gehören zum Lernprozess. Wenn ich einen Fehler mache, liegt es an den Augen.
Andrea, die macht jetzt genau das, was sie immer machen wollte. Und zwar ganz so, als könnte sie sehen und hätte nicht Wochen im Krankenhaus verbracht. Das ist ihr größter Erfolg. Und man sagt ja manchmal, wenn das Leben dich mit Zitronen beschenkt, dann genieß sie mit Tequila. Und bei Andrea könnte man sagen, es ist ein Doppelter geworden, weil sie ja blind und mit neuen Organen Ärztin geworden ist. Und als Ärztin arbeitet sie jetzt auch. Die Patienten, die mögen Andrea total gerne, weil sie sich von ihr nicht beobachtet fühlen und weil sie glauben, dass sie total gut zuhören kann. Die Kollegen auf der Station sind allerdings eher skeptisch. Die fragen sich, wie man so blind durch so einen Arbeitsalltag im Krankenhaus navigieren kann. Das können sie sich einfach nicht vorstellen. Die Zweifel, die verletzen Andrea natürlich, aber sie stacheln sie irgendwie auch an und sie denkt sich, ha, ich kann euch schon beweisen, dass ich eine gleichberechtigte Kollegin sein kann und das schafft sie natürlich auch. Das Pflegepersonal hat eine andere Haltung. Das merkt ziemlich schnell, dass Andrea eine tolle Frau ist. Da gibt es vor allem einen, der sticht raus, der macht dir so ein bisschen den Hof.
Kannst du das festmachen, warum du dich in ihn verliebt hast?
Der war so frech.
Wie, der war so frech?
Der war so frech. Naja, man muss sich vorstellen, ich war die Stationsärztin, er war der neue Zivi und setzt sich einfach auf meinen Stuhl. und hat, ich sag mal, schon zwar schüchtern und verhalten, so mir nach und nach Avancen gemacht. Ach, diese Mischung aus Schüchternheit und Frechheit, die hat mich irgendwie, die hat mich beeindruckt.
Ja, Andrea sagt, die waren sehr verliebt und ihr Partner hat ihre Einschränkungen schon festgestellt und bemerkt, aber er hat sie einfach nie bewertet. Und die machen ein halbes Jahr lang, was jedes andere Paar auch macht. Die gehen spazieren, die gehen essen, die gehen sogar ins Kino. Da setzen sie sich in die erste Reihe. Ihr Partner kriegt eine Nackenstarre, aber Andrea kann dann noch so ein bisschen was auf der Leinwand erkennen. Und dann werden sie ein Paar. Er, der wohnt im Zivi-Wohnheim und deshalb kommt er meistens bei ihr vorbei, ist einfacher. Sie wohnt damals noch in der WG. Und dann passiert das, was bei anderen auch passiert. Es bleibt erst die Zahnbürste da. Dann wird so ein Stück im Schrank freigeräumt, wo die Klamotten reinkommen. Und dann muss er irgendwann aus dem Wohnheim ausziehen. Und die denken sich, naja, eigene Wohnung mieten macht ja irgendwie keinen Sinn. Und dann zieht er bei ihr ein. 5 Jahre, nachdem sie sich kennengelernt haben, wohnen die zu zweit in ihrer eigenen Wohnung. Damals ist Andrea Mitte 30 und es wäre echt schön, jetzt sagen zu können, die beiden lebten glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende. Das ist aber leider nicht so. Andrea bekommt nämlich wieder Probleme mit ihrer Gesundheit und die sind so schlimm, dass sie zum ersten Mal wirklich was aufgeben muss. Weil bis hierhin, bis zu diesem Punkt in ihrem Leben, hat sie es geschafft, all das zu machen, was sie machen wollte, wenn auch mit kleinen Änderungen. Sie hat studiert, wenn auch mit mehr Aufwand als andere, aber sie hat ihr Examen gemacht. Sie hat als Ärztin angefangen zu arbeiten, wenn auch nicht als Nierenspezialistin. Und sie hat einen Partner, auch wenn sie wegen der vielen Medikamente, die sie nehmen muss, nie Kinder kriegen können. Aber jetzt bekommt diese Normalität, die alles hatte, plötzlich einen Bruch, weil sie muss ihren Job aufgeben.
Der Grund war, dass meine Transplantatorgane dann leider chronisch abgestoßen wurden und ich dialysepflichtig wurde. Das war dann der Punkt, das Handtuch zu schmeißen, weil 3 bis 4 Mal in der Woche an der Dialyse sein, plus voll berufstätig, plus auch blinden Alltag bewältigen, ist ganz klar. Also das war dann definitiv zu viel.
Es ist das absolut Schlimmste, was ihr passieren kann. Das ist das Einzige, wovor sie immer Angst hatte. 7 Jahre nach ihrer Transplantation versagt ihre Niere. Das heißt, die Giftstoffe können nicht mehr aus ihrem Blut gefiltert werden und sie vergiftet sozusagen von innen. Wenn sie nicht zur Dialyse gehen würde, dann würde sie sterben.
Die wurde auch zum Horror. Nicht, weil man 3 oder 4 Mal in der Woche dahin muss. Das habe ich mir dann etwas normal konstruiert, indem ich mir gesagt habe, also du würdest jetzt ja normalerweise auch aufstehen, um arbeiten zu gehen. Jetzt stehst du eben auf, um zur Dialyse zu gehen. Also das ist jetzt nicht so, dieses an der Maschine hängen. Macht zwar keinen Spaß, aber ist auch nicht so ein Drama. Das Schlimme ist eher der körperliche Zustand, in dem man ist. Der ist sehr müde, der ist sehr schlapp. Du hast ständig Durst und darfst nicht trinken. Du musst auf ganz viele Lebensmittel verzichten, weil da bestimmte Stoffe drin sind, die du nicht essen darfst. Du hast in der Regel gar keinen Hunger, dir ist ständig schlecht. Nach der Dialyse bist du so schlapp, dass du dich gleich wieder hinlegen musst. Also es ist kein Leben, es ist ein vor sich hin dämmern, in der Hoffnung, dass eine nächste Transplantation kommt.
Diese Wartezeit, diese Dialysezeit ist für Andrea die absolut unerträglichste Zeit ihres Lebens. Und dazu kommt, dass sie weiß, dass das vermutlich ihre letzte Transplantation sein wird. Weil wenn man ein neues Organ transplantiert kriegt, dann bildet der eigene Körper Antikörper dagegen. Und wenn man ein neues Organ bekommt, dann muss das getestet werden, ob der Körper nicht schon Antikörper hat. Das ist ein relativ langer und komplizierter Prozess. Aber Andrea, die hält durch.
2 Dinge. Zum einen habe ich mich nie gefragt, warum ich. Weil ich diese Frage absurd finde und sie hilft mir auch nicht weiter. Warum denn jemand anderes? Ja, also das ist keine Frage von Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit, das ist eine Frage von Glück oder Pech. Und verzweifelt bin ich auch noch nicht, weil ich die Hoffnung auf eine zweite Transplantation hatte. Und diese Hoffnung hat mich halt aufrechterhalten. Der Rest ist, den fand ich schon sehr schwierig, weil es den einfach nur auszuhalten gilt. Du kannst ja nicht mal aktiv aktiv auf irgendwas hinarbeiten. Du kannst ja nur aushalten und warten.
17 Monate muss Andrea warten. Und es sind 17 Monate, in denen sie jeden zweiten Tag an die Maschinen muss, um ihr Blut zu reinigen. 17 Monate, die sie praktisch im Dämmerzustand verbringt. Und in der Zeit denkt sie öfters an den Freund zurück, den von damals, der den Unfall hatte und zum Pflegefall geworden ist.
Es gibt mit Sicherheit Gründe, irgendwann aufzugeben, in dem Sinne, dass man sagt, es ist gut jetzt. Aber bis dahin, ich meine, jedes Leben will leben.
Nach 17 Monaten Dialyse kommt der erlösende Anruf aus dem Krankenhaus. Man hat neue Organe für sie gefunden. Es geht dann wieder alles super schnell. Sie nimmt ihre gepackte Tasche, geht ins Krankenhaus, hat wieder eine 12-Stunden-Operation. Sie wacht auf mit der Hoffnung, jetzt wird alles besser. Aber es wird leider erstmal überhaupt nicht besser.
Ich hatte nach der OP 3 Abstoßungsreaktionen. Alle drei mussten natürlich behandelt werden. Ich hatte viele Infekte, ich hatte eine innere Blutung. Ich hatte eine Entzündung des Bauchfells und eine der Transplantatbauchspeicheldrüse. Also viele, viele, viele Komplikationen. Aber als ich einmal mit all dem durch war, dann war es gut.
8 Wochen bleibt sie im Krankenhaus. Auf eine Reha hat sie danach überhaupt gar keine Lust. Sie rehabilitiert sich zu Hause, sagt sie, da ist das Essen besser. Sie braucht trotzdem ein ganzes Jahr, bis sie sich wieder fühlt wie vor der Operation. Also beziehungsweise besser, weil vor der Operation war ja die Dialyse. Seitdem sind jetzt 13 Jahre vergangen. 13 Jahre, in denen ihre Organe einwandfrei funktionieren. Aber zu Andreas Leben gehört jetzt ein Frühstück mit einem Dutzend Tabletten.
Naja, also da sind jetzt zum Beispiel schon mal 2 verschiedene Medikamente dabei gewesen, die die Abstoßung der Organe verhindern. Dann sind da 3 verschiedene Blutdrucksenker dabei, dann ist ein Cholesterinsenker dabei, dann ist ein blutverdünnendes Medikament dabei. Das sind alles Sachen, die dazu dienen, gerade die Niere möglichst lange, dass es der lange gut geht und auch überhaupt im ganzen Herz-Kreislauf-System.
Andrea weiß, eine dritte Transplantation wird es nicht geben. Es ist schon super selten, dass man überhaupt 2-mal eine Bauchspeicheldrüse transplantiert kriegt. Und es ist noch seltener, dass es so gut geht wie bei ihr über so einen langen Zeitraum. Eine Niere geht öfter, aber die Spenderzahlen sind total niedrig und deswegen sind ihre Chancen einfach sehr gering, dass das passiert. Aber Andrea sagt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Also wenn es ihr schlechter gehen würde, würde sie sich natürlich wieder auf die Warteliste setzen lassen. Mit 11 Jahren konnte sich Andrea nicht vorstellen, wie es ist, wenn sie mit 50 erblindet. Als sie dann wirklich 50 ist, ist sie nicht nur erblindet, sondern auch schon seit 14 Jahren Rentnerin. Seitdem versucht sie sich so im stressreduzierten Leben, sagt sie. Sie liest viel, sie hat den Zivi von damals geheiratet. Ihr Kleid ist verleuchtend rot, darauf hat sie bestanden, hat sie gesagt. Und sie fährt gerne in Urlaub, irgendwo in Europa, wo die medizinische Versorgung gut ist und nicht allzu weit weg. Am liebsten fährt sie an den Sandstrand, weil da kann sie auch ohne ihren Blindenstock ewig lang spazieren gehen. Aber Andrea, die weiß auch, eine chronische Krankheit, die ist im Grunde chronisch lebensbedrohlich. Auch ihre neuen Organe könnten abgestoßen werden. Und deshalb kann sie den Gedanken an den Tod nicht so von sich wegschieben, wie es vielleicht andere Leute tun. Die beschäftigt sich damit, zwar nicht ständig, aber schon immer wieder.
Ich habe das so gemacht, dass ich bestimmte Vorstellungen entwickelt habe, die für mich ganz friedvoll sind. Was nicht heißt, dass ich das jetzt möglichst gerne bald hätte. Aber im Moment bin ich so gestimmt, dass wenn es denn mal soweit ist, ist es in Ordnung. Wesentlich ist, dass ich mir tatsächlich eine komplette Bewusstlosigkeit vorstelle, so wie in Narkose. Du kriegst nichts mit. Ja? Und wenn du nichts mitkriegst, ist da auch kein Leid zwangsläufig. Und auf materieller Ebene stelle ich mir vor, naja gut, so ein Körper besteht aus Molekülen und Atomen, die bleiben ja, die gehen nicht verloren. Die werden dann Teile von was anderem. Mit der Vorstellung kann ich ganz gut.
P Pia Volk hat Andrea Liesemar für die 100 getroffen. Die lebt mit Diabetes 1 und gleich mehreren Folgeerkrankungen.